Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Heute geht es um Wunder, also um ein Wunder. Ich frage mal so, hat jemand von euch und Ihnen schon mal ein Wunder erlebt? Also das sind einige, wer jetzt ganz doll neugierig ist, jetzt mal die, die man auch ansprechen dürfte. Ja? Wen dürfte man auf sein erlebtes Wunder auch ansprechen? Also, wen das interessiert, wer mal ein Wunder sehen oder hören will, der kann nachher dann beim Würstchen oder so nochmal übers Wunder reden. Also heute geht es um ein Wunder. Ich lese mal den ersten Vers unseres Textes aus Markus Kapitel 8, wer mitlesen will, Vers 1. Zu dieser Zeit war wieder eine große Volksmenge bei Jesus zusammengekommen. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich. Also viele Menschen sind zusammen. Also heute sind wir auch nicht ganz wenige. Also wir stellen uns vor, viele, viele Menschen sind zusammen. Aus Vers 9 erfahren wir nachher, es waren 4000, also drei mehr als wir heute sind. Und es sind wirklich viele. Und es ist berauschend, mit Sicherheit, wenn viele Menschen, so viele Menschen zusammen sind. Ich glaube, deswegen vermissen die Deutschen auch so sehr das Stadion, weil das irgendwie cool ist, so mit vielen anderen zusammen oder bei einem großen Konzert mit vielen anderen Menschen zusammen zu sein. Und für Jesus war das bestimmt auch bedeutend, denn er war ja ein Mensch, wie du und ich. Für ihn war das auch bedeutend, dass 4000 Leute kamen, um ihn zu hören. Aber Markus erzählt in diesem ersten Vers schon das halbe Evangelium und sagt, Jesus sieht, dass sie Hunger haben. Der sieht nicht nur sich selbst und er sieht auch nicht nur seine Botschaft oder seine Sendung, sondern er sieht den Hunger der Leute. Der ist kein Fanatiker, kein religiöser Fanatiker, der nur seine Idee im Auge hat, sondern er hat so ganz die Menschen im Auge. Und das erzählt schon Markus in diesem ersten Vers. Jesus sieht den Hunger. Und ich weiß und glaube und habe das erfahren, dass Jesus auch heute den Hunger sieht, den Hunger in der Welt. Und ich glaube, dass Jesus sehr traurig ist darüber, dass so viele Menschen hungern auf dieser Welt. Und wenn wir ein bisschen von seiner Traurigkeit an uns ranlassen würden, wir würden wahrscheinlich nochmal anders leben. Er sieht den Hunger nach Wasser. Aber er sieht auch den Hunger nach Sinn und den Hunger nach Ruhe und den Hunger nach Frieden in uns und den Hunger nach innerer Heilung. Das, was wieder gut werden kann in dir, was vielleicht zerbrochen ist, sind ja bestimmt ein, zwei Menschen unter uns, die solche Dinge auch heute Morgen mitgebracht haben. Hunger nach Sinn, Hunger nach innerer Heilung. Und dann sind da die Jünger, und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, und er rief die Jünger zu sich. Also Jesus sieht die Not und das Erste, was er macht, ist nicht, er geht nicht hin und bedauert die oder er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Das Erste, was Jesus tut, ist, er ruft die Christen. Er ruft die Christen und macht ihnen deutlich, guck mal, die haben Hunger. Es wird ein Wunder geschehen, das habe ich schon verraten in dieser Geschichte, die uns heute Morgen beschäftigt. Und die Jünger sind mittendrin, sie sind voll daran beteiligt. Seine erste Amtshandlung ist, als er die Not sieht, er ruft die Jünger zu sich. Jesus will seine Leute an seinem Wirken beteiligen. Er wirkt durch sie. Jesus will durch dich wirken an anderen. Vers 2, Jesus sagte zu ihnen, die Volksmenge tut mir leid. Sie sind nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige sind von weit her gekommen. Was ist das für eine Mannschaft, die da zusammen ist, die 4000 und dann die 12 Jünger und noch ein paar mehr Jünger vielleicht und Jesus? Na, das ist eine Gemeinde. Die sind Gemeinde miteinander. Die sind bei Jesus und die wollen hören, was er zu sagen hat. Und was gibt's? Das ist das, was uns ausmacht als Gemeinde. Also das, was da zusammen ist, ist eine Gemeinde. Da gibt es solche, die sind schon ganz lange bei Jesus dabei, so wie die 12 Jünger. Und dann gibt es Leute, die sind nur mal neugierig. Haben wir vielleicht heute auch hier euch nochmal ein ganz besonderes herzliches Willkommen, wer neugierig ist und wissen will, was das mit Jesus so auf sich hat. Und Das ist eine schöne Mahnung an uns als Gemeinde. Gemeinde sein heißt auch, nicht nur den Glauben zu teilen, sondern auch das Leben ein Stück zu teilen. Ich habe da eine Großmutter, die hieß Käthe. Ja, die alten Hasen wissen Bescheid. Also wer das will, wer das Leben teilen will, der muss aber was von den anderen wissen. Und die Frage ist, wie viel wissen wir eigentlich voneinander? Wir wissen oft sehr wenig. Wir sitzen zwar Sonntag für Sonntag nebeneinander, also ihr sitzt, ich stehe, ist auch ein bisschen ungerecht, oder? Aber unser Markus-Projekt, das war ein schöner Anfang. Miteinander das Leben und den Glauben teilen. Und der Kirchenvorstand hat letzte Woche beschlossen, wir wollen das unbedingt wieder weitermachen. Nächstes Jahr gibt es ein Johannes-Projekt. Wir wollen also, haben bei der Deutschen Bibelgesellschaft schon die Genehmigung dafür, wir können wieder ein extra Buch rausgeben. Und so werden wir das machen. Und ich lade jetzt schon alle ein, da dabei zu sein. Also, das Leben zu teilen, Gemeinde zu sein. Vers 4. Seine Jünger antworteten ihm, wo soll in dieser einsamen Gegend Brot herkommen? So viel, um diese Leute satt zu machen. Die Jünger sind ratlos angesichts der Übermacht des Problems. Und das geht dir auch so und mir wahrscheinlich auch oder mir auch. Wie sollen wir das nur machen, dass der Menschenhunger gestillt wird, der so vielfältig ist, nach Brot und nach Wasser und nach Sinn und was ich alles aufgezählt habe? Was kann ich schon machen, sagen die Jünger. 4.000! Wir haben schon, wenn 100 Leute zum Catering sind, ja, also beim Kirchencafé da, sind wir schon eifrig am Vorbereiten. 4.000! Was kann ich schon? Das reicht doch nicht, was wir haben, Jesus, um dir deinen Wunsch zu erfüllen. Es ist ja schön, dass du willst, dass die alle satt werden, aber wir können doch das nicht machen. Und vielleicht fragst du dich das auch und denkst resigniert oder vielleicht auch vertrauensvoll, na, Jesus wird es schon machen. Ne? Schließlich ist er ja Jesus, dem wird schon was einfallen. Aber unsere Geschichte geht ganz anders weiter. Vers 5. Und Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, 7. 7. Jetzt habe ich schon verraten, was wir später in Vers 5 erfahren. Es sind 4.000 Leute zusammen. Als ich Christ wurde, 1987, da habe ich, wie ich das allen anderen auch empfehle, angefangen mit dem Markus-Evangelium zu lesen. Ja? Dann habe ich diesen Text gelesen und ein paar Kapitel, zwei Kapitel, drei Kapitel vorher steht die Speisung der 5.000. Ja, da hat Jesus schon mal 5.000 satt gemacht mit 5 Broten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war einigermaßen enttäuscht, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe. Habe ich gedacht, naja, wenn 5.000 mit 5 Broten gehen, warum braucht er dann 7 für 4.000? Das ist blöd eigentlich, ja. Ist ja beides großartig. Aber ich kann es ja nicht ändern. So war das in mir. Ich habe gedacht, das ist schade. Ich habe jetzt gedacht, jetzt hätte er ja sagen können, nee, lasst mal Jungs, steckt mal weg die 3, mir reichen 4. Ja? Für 4.000 schaffe ich auch mit 4 Broten. Bis mir klar wurde, dass Jesus immer das nimmt, was da ist. Er will alles, was da ist. Und was du für ihn hast, mag das viel sein oder wenig, Jesus will das haben und will das gebrauchen für dich und zum Nutzen für die anderen. Es ist ganz egal, wie viel da ist, wie viel du hast. Er nimmt es und macht aus wenigen so viel und aus vielem so viel, dass andere satt werden. Er nimmt auch das Kleine. Jesus verachtet nicht das Wenige. Wir saßen vorgestern zusammen für die Weihnachtsmarktvorbereitung in der Winterkirche. Und da waren einige sehr traurig und haben gesagt, na, das wird doch nichts mit dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Das wird doch gar kein richtiger Weihnachtsmarkt in Elbingerode. Also wenn das nicht geht und das nicht geht und die vielen Auflagen, und dann lassen wir es lieber ganz. Dann habe ich gedacht, wie schön wäre das, wir würden das Wenige, was geht, ganz fröhlich nehmen und einfach das machen, was möglich ist und nicht sagen, ach, reicht sowieso nicht, wird eh nichts, klappt eh nicht. Und mir ist es eine schöne Motivation, diese Geschichte, gerade in dieser Corona-Zeit zu sagen, natürlich geht nicht alles. Aber manches geht und das, was geht, sollen wir fröhlich nehmen und fröhlich nutzen. Tu das, was möglich ist, auch in diesen Zeiten. Jetzt spitzt es sich zu, und er forderte die Volksmenge auf, sich auf den Boden niederzulassen. Dann nahm er die 7 Brote, er dankte Gott, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus, Sie hatten auch noch kleine Fische. Jesus sprach das Segensgebet auch über sie und ließ sie ebenfalls austeilen. Das ist der Moment des Wunders. Das ist der Moment, in dem das Unglaubliche passiert. Und die Frage ist, wodurch passiert es? Ist der Dank das Entscheidende? Jesus dankt auch für die kleinen Fische nochmal extra. Nicht nur, ja, früher hat man immer, ich hatte einen Freund, der hat gesagt, vorm Kaffee trinken betet man nicht, Kaffee steht unterm Segen des Mittagessens. Ja? Für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen muss man nicht danken, man hat schließlich für den Riesenberg Kartoffeln und so weiter schon gedankt. Naja. Ist der Dank das Entscheidende? Was mit Dank empfangen wird, kann sich vermehren. Danken ist so wichtig. Wir feiern extra ein Dankfest. Und vielleicht ist es dieses Jahr noch wichtiger, dass wir dieses Fest feiern. Damit uns die Augen aufgehen für das Schöne, was wir haben. Wir feiern ein Dankfest ja nicht für uns und auch nicht für die Bauern, sondern wir feiern ein Dankfest für ihn, damit er gepriesen wird, damit er groß wird, damit sein Name geehrt wird. Das kennen wir doch, oder? Wenn wir jemandem so richtig danken wollen, dann wollen wir das auch mal öffentlich machen. Dann wollen wir jemandem mal öffentlich Danke sagen, wollen mal sagen, Mensch, das hast du gut gemacht und das sieht toll aus, was du gemalt hast oder gebacken oder was auch immer, gebrutzelt oder wie auch immer. Und so soll das für Gott auch sein. Und der Dank wird dich verändern. Wenn du anfängst, Gott zu danken, wenn du morgens aufwachst mit einem Dank auf den Lippen, wirst du den Tag anders leben, das verspreche ich dir. Probier es eine Woche aus und sag mir nächsten Sonntag, dass es nicht geklappt hat. Ich werde es dir glauben, wenn es ehrlich ist, aber ich glaube es nicht, dass es passiert. Und nochmal ein Blick auf Corona, blicke auf das, was du hast und nicht auf das, was du vermisst. Das war so schön mit den Teenies, die haben das so gut gemacht, ja, echt. Und wir haben so ein kleines Plakat gemacht mit Plus und Minus und da steht auf der Plusseite, das ist mein Lieblingszettel, den haben wir geschrieben, hat eine Jugendliche gesagt, das Schönste an Corona war, dass es keine Noten gab. Mal ein paar Monate nicht bewertet werden. Wie schön ist das? Mal zu wissen, keiner ist da, der mich bewertet. Also dieser Dank gilt ja nicht nur materiell, sondern gilt ja auch für alles andere. Wenn du ein Kind hast und du hättest vielleicht gern 2 oder 3 Kinder, danke Gott für dein Kind. Und wenn du gerne ganz, ganz viele Freunde hättest und ganz super beliebt wärst, so wie Hinz oder Franz oder Uschi oder Inge oder wer auch immer, sei dankbar für den einen Freund, den du hast und der dir an der Seite steht. Mach ihn nicht klein dadurch, dass du meckerst und sagst, warum habe ich nicht 10 Freunde? Oder einen Partner oder eine Partnerin, die dich liebt und begehrt. Wie schön ist das? Wie schön. Oder eine neue Chance zum Leben, auch wenn vielleicht in der Vergangenheit manches schiefgelaufen ist. Na und? Heute ist eine Chance da, neu anzufangen. Oder eine Begabung. Bist vielleicht kein Multitalent, aber kannst Gott dankbar sein für das eine, was du kannst. Für das eine, was du so richtig auf der Pfanne hast. Und das kannst du glücklich und fröhlich ihm Danke sagen dafür. Oder deine Gemeinde. Die perfekte Gemeinde, die gibt es doch nicht. Also jedenfalls nicht mit euch, ja, also mit mir auch nicht, aber es ist nicht der Dank, der das Wunder vollbringt. Tut mir leid, dieser Text ist zwar fürs Erntedankfest jetzt ganz aktuell ausgesucht und vielleicht war das einer der Gründe, ich vermute, es gibt noch einen anderen Grund, erzähle ich gleich, was ich vermute, warum man den ausgewählt hat und nicht den Heike uns gerade vorgelesen hat, gelassen hat. Es geschieht das Wunder nicht durch den Dank, sondern Jesus sucht Austeiler. Jetzt stelle ich mir die Jünger vor. 4000 Menschen, 12 Jünger, 7 Brote. Ja, das sind solche großen, flachen Matzen, so eine flachen, hartgebackenen Brote. Das ist nicht viel. Ja, das ist so, was man abends vorm Fernseher wegknuspert. Ja? So. Wenn man, also damals, ne, ist ja egal, wisst ihr, dass es damals noch keinen Fernseher gab, aber so, also die 7 Brote auf 12 Teller verteilt, dann noch ein paar Fische dazu, immer jeder kriegt noch eine Schwanzflosse, einer kriegt noch einen Kopf und so, und dann laufen die los. Na, das würde ich doch nicht machen. Das würde ich doch nicht machen, ich mache mich doch nicht total albern, wenn ich für 5 Leute eingekauft habe und ihr alle sagt, oh, können wir nicht auch zum Grillen kommen? Da sage ich doch nicht, nur kommen mal alle. Das wird doch übelst peinlich. Jetzt stelle ich mir die Jünger vor, wie die losgehen mit diesen viertelvollen Tellerchen auf die 4000 zu. Die müssen schon mächtig vertraut haben, die Jungs. Jesus sucht Austeiler, die ihm glauben, dass er das Wunder tun kann. Die Vermehrung geschieht nicht im Dank und sie geschieht auch nicht im Teilen, sondern sie geschieht im Austeilen. Jesus mutet ihnen was zu und sie gehen los auf sein Wort hin. Und vielleicht stellst du dir die Frage auch, wie das ist, wenn du zu jemandem gehst, der Hunger hat, der vielleicht krank ist oder der ganz traurig ist oder der auf der Suche ist oder der verwirrt und auf einem falschen Weg ist. Und du erschauderst vor der Übermacht des Problems, dann mach dir klar, du teilst nicht dich aus und du teilst auch nicht die Gemeinde aus, sondern du teilst ihn aus. Das Wunder ist seine Sache, das musst du nicht machen. Du musst nur losgehen und verteilen. Das Wunder ist Gottes Sache. Er kann Wunder tun. Und auf sein Wort hin gehen sie los, die Jünger, und dann geschieht das Wunder. Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit 7 Körbe. Es waren etwa 4000 Menschen, jetzt schickte Jesus sie nach Hause. Ihr Lieben, das, worum es in dem Text eigentlich geht, ist der Erweis, dass Jesus der ist, der er vorgibt zu sein, nämlich der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Und das will die Geschichte deutlich machen. Darum erzählt Markus diese Geschichte und er erzählt sie ein zweites Mal, einmal mit 5000 und dann nochmal mit den 4000. Und darum geht es um den Text, um die große Frage, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann, nachdem 2000 Jahre später sich Milliarden von Menschen benennen als Christen? Es geht nicht ums Teilen. Und ich glaube, man hat diesen Text ausgesucht in der EKD-Kommission, weil ihr alle ermahnt werden müsst, dass ihr regelmäßig teilen sollt. Und ich halte das für Quatsch. Natürlich teilen wir, das ist doch völlig klar. Aber das ist so ein Kirchenbild, was so moralinsauer daherkommt und denkt, die Kirche ist so eine Moralanstalt, die immer allen Leuten die Leviten lesen muss und wir sollen von der Kanzel möglichst euch allen ein schlechtes Gewissen machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind dafür da, wir als Gemeinden sind dafür da, damit Glaube wächst und Vertrauen und Beziehung zu Jesus und Beziehung zu Gott. Und da, wo wirklich eine Gottesbeziehung ist, da kann man nicht alles für sich behalten wollen. Da kann man nicht nur auf sich selber gucken. Da guckt man durch den Spiegel durch auf die anderen. Und das kann jeder Christ, wenn er seine Prioritäten gesetzt hat im Angesicht Gottes. Und das wird auch jeder machen. Ich glaube, wir sind dafür da, um den Glauben zu leben und nicht um Moralpredigten zu halten. Und ich vermute und habe den Verdacht, dass der Text darum ausgesucht wurde und darum habe ich Heike heute Morgen per SMS noch gebeten, lies uns dieses Gleichnis gegen die Habgier noch mal vor vom reichen Kornbauern. Jeder Christ kann das und jeder Christ macht das. Und viele machen das im Stillen. Einige Frauen in der Gemeinde haben genäht und haben so viel Geld für Tansania zusammengenäht in den Wochen der Corona-Zeit, dass letzte Woche oder vorletzte Woche, ich habe selber nur hintenrum erfahren, ein Entbindungsbett für Iris und den Medical Point gekauft und angeschafft werden konnte. Wie schön ist das? Und ich lege euch diesen Tansania-Opferkasten da hinten und hier vorne steht immer das Glas. Also wer was geben möchte für unser Tansania-Projekt, das ist so einfach. Einfach morgens dran denken und einfach da rein und es kann so Wunderbares damit passieren. Die Hauptsache an dem Text und das wichtigste Wort steht hier in dem vorletzten Vers, und sie aßen und sie wurden satt. Bei Jesus kann man satt werden. Und wenn du das noch nicht wusstest, dann will ich dir das sagen und das bezeugen. Du kannst satt werden bei ihm. Rundrum satt. Wenn man ein sattes Baby auf dem Arm hatte, was dann noch sein Bäuerchen gemacht hat und weiß, wie selig das dann schläft, so alle Viere von gestreckt, der ahnt etwas davon, was das heißt, satt geworden zu sein bei Gott. Satt geworden. Und das ist in Tansania natürlich was anderes als bei uns. Da laufen die Leute 30 Kilometer, bis sie zum nächsten Medical Point kommen oder noch weiter, durch den Dschungel. Und bei uns ist das was anderes, gibt so einen anderen Hunger. Und es bleiben 7 Körbe voll über. 7 Körbe, so viel. Das ist ja mehr als ausgeteilt wurde. Sein großes Geheimnis, finde ich. Wo Menschen satt werden bei ihm, bleibt immer was über, was andere kriegen können. Wenn du satt geworden bist bei ihm, bleibt immer was für die anderen über und manchmal mehr, als du selber bekommen hast. Und dann sind wir am Ende des Textes und am Ende ist der Text auch eine Einladung zum Vertrauen, aber nicht in erster Linie, aber er ist es. Denn einen Aspekt habe ich ausgelassen, denn die Jünger, vielleicht habt ihr das noch im Ohr, die Jünger geben ja von ihrer eigenen Verpflegung alles, was sie haben. Stell mir also vor, jeder hatte morgens so seine Brottasche umgekriegt, ja, und die wird dann aufgemacht und dann holt man das raus und das Einzige, was noch da ist, sind 7 Brote und ein paar kleine Fische. Mehr ist nicht. Die Jünger geben den Rest von ihrer eigenen Verpflegung. Sie geben sich ganz. Das kann heute für uns was anderes sein. Unsere Zeit, das, was wir geben. Unser Geld sicher auch. Unsere Liebe, unsere Begabungen. Wir können viel geben und Gott fordert dich heute Morgen auf, trau dich. Trau dich, von dir selbst zu geben. Trau dich, von dir selbst zu geben. Nicht von deinem Überfluss, sondern von dir. Und gib dich ganz, so wie die Jünger sich ganz gegeben haben, ihre ganze Verpflegung, alles, was sie noch hatten. Und du wirst staunen darüber, was Gott kann. Gib dich und das Wunder ist dann seine Sache. Aber wagen musst du es selber. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Und jetzt singen wir ein Danklied und singen davon 3 Strophen.